Guten Morgen nach Oldenburg. Grüß dich, Sören.
Ja, hallo nach Hawaii, Urlauber, wie ist die Lage?
Lage ist soweit ganz gut. Die Sonne geht gerade auf. Temperaturen sind auch wieder gut über 20 Grad am frühen Morgen. Und ja, gleich wird nach unserer Aufnahme erstmal hier in Ruhe gefrühstückt.
Ja, verkehrte Welt, hier wird oder hier wurde gerade schon zu Abend gegessen, sodass quasi jetzt unsere Aufnahme das Dessert ist.
Ah, okay, verstehe, verstehe. Ja, dann schauen wir mal, was der Fabi jetzt noch mit dazu stößt. Haben ja
Ja,
einiges zu bequatschen heute.
über die 7-Tore-Gala der Bayern brauchen wir nicht so ausführlich sprechen, würde ich sagen. Konzentrieren wir uns lieber auf ja, die anderen Spiele.
Ja, die wichtigste Entscheidung ist ja schon am Freitag entschieden worden, ne? Zumindest ins Übergangsweise erstmal. Da können wir ja wahrscheinlich auch ein bisschen drüber reden.
Ja, auf jeden Fall. Eine kurzfristige Lösung. Mal schauen, ob wir damit eine erfolgreiche Heim-EM spielen werden.
So, Fabian, sei dazu gesagt, ah, guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gerade schon gesagt, die Aufnahme ist quasi das Dessert heute Abend. Bei mir
Ach
ist
so, und ich
Kehrtewelt.
dachte, das Beste kommt zum Schluss, weil ich ja als Letzter
Okay.
reinkam. Jetzt können wir schon die Aufnahme beenden, würde ich sagen, oder? Eigentlich wollte ich heute mit Miley Cyrus und I came in like a wrecking ball starten, aber offensichtlich muss man Tobi erst noch aufwecken, da er noch fernab von uns Urlaub verbringt und Sören wahrscheinlich jede freie Minute nutzt, um Schlaf nachzuholen, würde ich behaupten. Ja, man hat sich schon an den Rhythmus gewöhnt. Also so viel Schlaf brauchen wir nicht mehr.
Also im Gästezimmer schlafen für dich, Sören.
Nee, da kommen wir zum Glück noch drum rum. Ja. Wer
Ja,
steht
ich
nachts
muss.
auf? Abwechselnd, abwechselnd.
Sehr schön. Wird Schnick, Schnack, Schnuck gemacht, ja.
Teamwork.
Teamwork, das ist das Wichtigste.
Toll,
Ja, bei
einer
mir.
alleine macht's, oder? Wie heißt Teamwork? Einer hat die Verantwortung und der andere macht, ja.
Ja, es gibt solche und solche, ne? Ja, Fabian, du bist ähnlich wie ja, Julian Nagelsmann ja unsere Wunschlösung mit dir für den Podcast gewesen. Lass doch direkt mal einsteigen mit der wichtigsten Entscheidung für den deutschen Fußball. Die Übergangslösung wurde am Freitag gefunden.
Ja,
Was hältst du denn davon?
zuallererst eine Sache vorab, bitte. Und zwar, da du ja aus Düsseldorf kommst und ich zumindest aus Meerbusch und angrenzend an Düsseldorf, haben wir heute ja was zu feiern, nämlich die Düsseldorf Rheinfire haben soeben die European Football League gewonnen. Nur um es mal zu erwähnen, weil wir ja auch gern uns mit Sportarten auseinandersetzen, die nicht unbedingt wie der Fußball im Mittelpunkt stehen.
Dann gehen auf jeden Fall Glückwünsche raus an Winefire und, wo wir gerade bei Düsseldorfer Erfolgsmannschaften sind, die Düsseldorfer LG hat heute auch einen Rückstand im Derby gedreht und bei den Kölner Haien erfolgreich gewonnen. Nach einem schlechten Saisonstart auch jetzt die erste Niederlage im Derby. Nicht so verkehrt, glaube ich.
So, Sören, und jetzt kannst du auch noch irgendwas dazufügen oder sollen wir über
Wir können gerne
Fußball
zum
reden?
Beispiel über die Gießen 46ers sprechen, die als Zweitligist im ja, deutschen Basketballpokal erfolgreich waren. Da geht es jetzt auch langsam wieder los. Die Baskets hier aus Oldenburg starten ja dann Ende nächster Woche endlich wieder
Oh.
in die Liga. Ja, am
Wobei,
3.
stopp, 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 stopp. Da müssen wir
Ja.
jetzt alle Zuschauer abholen. Sören hat nämlich eine be besondere Beziehung zu den Oldenburg, wie heißen die, Baskets?
Ja, Baskets.
Erzähl doch mal, in welcher Verbindung du zu diesem Verein stehst.
In welcher Verbindung? Also ich verfolge natürlich schon jahrelang die Baskets, habe kurzzeitig auch mal dort ja, als Teammanager gearbeitet.
Yes! Und
Genau,
verrat doch
und
noch mal den Spitznamen, den die Jungs dir gegeben haben.
ja, darüber rede ich nicht so gerne, das kannst du gerne machen.
Komm, hau raus. Unsere Zuhörer müssen dich ja auch besser kennenlernen. Jetzt bist du Papa, bist Spezialist für Tabellenplatz 16 bis 18.
Quasi der Superman, ne?
Genau. Willst du ihn jetzt verraten oder erst zum Ende der Folge?
Wir können es gerne zum Ende machen.
Okay, ich erinnere dich daran.
Ja, komm, dann lass über
Fußball jetzt reden. Bist auch du wieder Teil der Show.
Ja, ich lasse euch beide da machen. Ich höre mir das ganz gerne mal an zur morgendlichen Unterhaltung hier. Alles gut. Ja, Wunschlösung Julian Nagelsmann, Fabi Sören. Eigentlich das Beste, was auf dem Markt war. Oder?
Sören, du darfst als Erster.
Ja, wenn man vom Trainer spricht, sicherlich im Moment der beste deutsche Trainer, der verfügbar ist, auf jeden Fall. Ich habe das Ganze ein bisschen anders gesehen und ich hätte mir eine andere Lösung gewünscht. Ich glaube, dass du als Nationaltrainer, beziehungsweise dass du nicht unbedingt einen echten Trainer, der voll im Saft steht, als Nationaltrainer brauchst. Ich glaube, du hast so viele Spieler, die top vorbereitet eigentlich zur Nationalmannschaft kommen. Du brauchst eher jemanden, der vorweg geht. Ja, so ein Typ Jose Mourinho, der dann eben auch seine Co-Trainer vielleicht die normale Arbeit machen lässt und halt vorne rausgeht, die Mannschaft in Schutz nimmt. Ja, die Lösung ist es nicht geworden. Jetzt relativ kurzfristig, klar für die Europameisterschaft, aber ich glaube, langfristig braucht der DFB auf jeden Fall einen anderen Plan.
Okay.
Schwierig. Schwierig zu beurteilen. Also natürlich offensichtlich mangels Optionen gab es, glaube ich, nicht viele Möglichkeiten für den DFB. Er bringt einiges mit Sicherheit. Allerdings schätze ich ihn tatsächlich eher als Trainer ein, der vor allem eine Vereinsmannschaft, die er täglich um sich versammelt hat, zu entwickeln, anstatt einer DFB-Elf, die jetzt bis zur EM, wie viele Spiele waren es, glaube ich, 6 oder? Kann das sein? 6 Spiele bis zur EM? Oder waren es sogar mehr?
Noch die USA, Mexiko, die Türkei und Österreich dann, glaube ich, noch in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, was dann nächstes Jahr noch ansteht. Könnten
ja
dann insgesamt sein.
Und ich finde halt einfach, als Bundestrainer hast du halt ja ein Stück weit die große Challenge eigentlich an sich, innerhalb von 2, 3 Tagen wirklich Automatismen beziehungsweise Systemspielformen einzustudieren. Natürlich kennt er viele Spieler. Er hat auch mit vielen Spielern oder vor allem mit den Jungs vom FC Bayern ja gewisse Zeit verbracht. Trotz alledem glaube ich ja, dass er eigentlich mehr der Typ ist, der eine Vereinsmannschaft im Laufe der Zeit wirklich sehr, sehr gut entwickeln kann. Was mich auch noch ein bisschen stört an der ganzen Sache ist natürlich, dass du nach so einem klaren Cut mit Hansi Flick jetzt eine kurzfristige Wahl getroffen hast mit Nagelsmann bis zur EM, auch wenn das drumherum bei der Pressekonferenz je nach Abschneiden, aber er ist viel zu jung, um dauerhaft Bundestrainer zu werden. Tatsächlich aber eine Sache, was ich richtig stark finde dann im Umkehrschluss, und das widerspricht sich eigentlich ein bisschen auch, tut mir leid, aber dieser Mix aus Sandro Wagner, Julian Nagelsmann, der macht mich richtig an. Also muss ich ganz ehrlich sein, also bin ich echt gespannt. Ich gönne es beiden von Herzen, natürlich für uns Fußballfans, natürlich auch, dass es ein Erfolg wird. Aber das wird echt ein klasse oder sehr, sehr interessanter Mix auf jeden Fall.
Ja, Sandro Wagner, jemand, der ja so ziemlich gerade Kante ist, ziemlich geradeaus ist und wahrscheinlich auch die einigen passenden Sätze dann auch mal raushauen wird, ne? Nicht lange drum rumreden wird, dann die Sachen auch ansprechen wird. Der Mix wird auf jeden Fall stimmen, gehe ich von aus. Stimme ich dir vollkommen zu, Fabi. Julian Nagelsmann jetzt mit der Lösung, wenn es schief läuft, hat er sich auch vielleicht so ein bisschen dann abseits manövriert oder meint er, er bringt sich dadurch beim guten Abschneiden wirklich in Stellung für die absoluten Top-Mannschaften. Es ist halt auch ein bisschen Risiko und gleichzeitig verzichtet er natürlich auch noch auf einiges an Geld, was ihm jetzt flöten geht, ne? Dadurch, dass der Vertrag bei den Bayern aufgelöst wurde.
Boah, ja gut, aber da bin ich schon auch bei seiner Aussage. Also er wird mit Sicherheit trotzdem noch in der Lage sein, sich einmal am Tag warmes Essen zu kaufen. Bei, glaube ich, knapp 4 Millionen Euro Jahresgehalt oder 400.000 im Monat. Da jetzt ja, Lobpreisungen Richtung Nagelsmann zu schicken, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, an sich war es natürlich für alle Seiten klar. Die Bayern profitieren ein Stück weit. Julian Nagelsmann natürlich auch, weil die Möglichkeit, als Bundestrainer eine Heim-EM zu spielen, die hast du wahrscheinlich nur einmal in deiner Karriere. Also von daher hat ziemlich viel zusammengepasst, glaube ich, dass alle Parteien eine Lösung finden. Und das Allerwitzigste, was ich ja tatsächlich die letzten Tage in den Foren rund um das Thema Nagelsmann gelesen hatte, der große Gewinner der Installation von Julian Nagelsmann ist Aki Watzke, weil er zum einen mitgeholfen hat, einen Bundestrainer zu installieren mit einem gewissen Charisma oder beziehungsweise eine populäre Entscheidung. Falls es beim BVB schief läuft und die EM nicht gut läuft, hat er immer noch jemanden, den er ablösefrei vom DFB bekommen kann, anstatt den Bayern eine Ablöse zu bezahlen. Da musste ich tatsächlich schmunzeln.
Kleine Win-Win-Situation, ja.
Ja.
Und vielleicht, ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, die nächsten kommenden anstehenden DFB-Spiele werden wir uns auf jeden Fall alle ja, mit großer Vorfreude anschauen und schauen dann mal, ne? Oder?
Das weiß ich nicht. Tatsächlich ist bei mir, ich schaue gerne und sehr viel Fußball. Aber der DFB hat mich die letzten Jahre nie wirklich vor den Fernseher geholt. Und nur weil jetzt ja Julian Nagelsmann Trainer ist. Boah. Also hättest du vorher nicht erzählt, gegen wen die jetzt spielen die nächsten Wochen? Ich hätte es nicht gewusst.
Ja, ich habe auch nochmal nachgeschlagen, bin ich ehrlich. Sören, vielleicht noch ein, zwei Personalien. Hat sich ja bei Kapitänswahl schon festgelegt, ne?
Ja, Ilkay Gündogan, ja, weiß ich nicht. Also ich bin auch eher bei Fabio, im Moment holt mich die Nationalmannschaft auch nicht ab. Auch ja, einige Spieler nicht, die dort auflaufen. Klar, ist ein erfahrener Spieler. Da ist sicherlich, da hat Hansi Flick ja dann wahrscheinlich auch drauf geachtet, wie er sich in der Mannschaft gibt, Gündogan. Und ja, Kapitänswahl kann ich nicht beurteilen, aber für mich vielleicht nicht der Kapitän, den ich jetzt für diese Mannschaft sehe.
Okay. Fabio, dass die Karten jetzt nochmal komplett neu durchgemischt werden, kann man, glaube ich, von absehen, oder? Der Hauptkader.
Nee, glaube ich überhaupt gar nicht. Also erstens ist für mich sowieso total unverständlich, was Hansi Flick da über Monate hinweg getrieben hat. Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist so ein bisschen die Bundesliga, unsere Jungs, die im Ausland spielen, ich meine, du hast einen Kern von wahrscheinlich irgendwo 13 bis 15 Leuten. Du hast bis zur EM jetzt eigentlich auch keine Zeit mehr, irgendeinen Quatsch auszuprobieren. Also klar, es muss immer nach Prinzip Leistung gehen. Ein, zwei Überraschungen, so war es schon immer bei jeder WM oder bei jedem großen Turnier, so muss man sagen, die dann vielleicht mitnominiert wurden. Aber der Kern der Mannschaft, der steht. Also ich meine, da gibt es für mich auch gar nicht wirklich viel zu diskutieren. Klar hast du mal formabhängig den einen oder anderen, vor allem im zentralen Mittelfeld, wo wir wahrscheinlich in der Breite gesehen die meiste Qualität haben. Aber der Rest ist für mich klipp und klar. Also es gibt jetzt für mich keinen Grund mehr, irgendwas Verrücktes zu machen, irgendjemanden großartig auszutesten, sondern die Jungs, die wir haben, und das ist auch kein Geheimnis, wenn die ihre ja, Leistung auf den Platz bringen, dann haben wir auch eine Nationalmannschaft, die durchaus auch an einem guten Tag jeden anderen schlagen kann. Also so ist es auch nicht, oder?
Nee, das stimmt. Wir schauen einfach mal. Vielleicht sorgt Julian Nagelsmann ja für ein neues Sommermärchen 2.0 dann in Deutschland.
Siehst du, Tobi, das hat der Kaiser früher auch immer gesagt und so sind wir Weltmeister geworden.
Siehst du, dann werden wir so vielleicht dann im kommenden Jahr Europameister. Vielleicht ist das ein gutes Omen dann. So, und jetzt Turnaround, Bundesliga. Fabi, Topspiel oder ganz strukturell freitags beginnt?
Wir können gerne, mir ist es egal. Ich bin wie immer top vorbereitet. Habe gestern Nacht auch noch das aktuelle Sportstudio mir angeschaut, weil ich zuvor auf einer Hochzeit war. Sollte eigentlich von meiner Seite aus, egal welchen Ablauf ihr wählt, ich bin bereit.
Komm, dann starten wir mal mit dem Ablauf, der für dich wahrscheinlich momentan immer am schmerzhaftesten ist. Starten wir mit dem Freitagabend-Topspiel. Die beste Offensive empfing die Schießbude der Liga. Der VfB macht da weiter, wo er die letzten ja, sechs Heimspiele, letzten drei Heimspiele ja schon hoch gewonnen, ja, weitergemacht hat. Am Ende steht ein ziemlich souveräner 3:1-Erfolg gegen die Darmstädter, der auch ja, in der Höhe wie auch im ganzen Spielverlauf mehr als verdient in Ordnung geht. Und der VfB momentan die Überraschungsmannschaft mit Kirassi an der Spitze?
Also zuallererst muss ich dich natürlich korrigieren, wie
Warum?
so häufig bei uns im Podcast, wenn nach Ende dieses Spieltags der FC Bayern die beste Offensive der Liga hat,
Vor
mit
dem
18.
Spieltag. Vor.
Okay, gut, dann
bei
bist du
Beginn des
entschuldigt.
Spieltages.
Bist du entschuldigt? Nach wie vor bin ich immer noch zutiefst enttäuscht und sauer, dass du mir Guidassi ausgeredet hast, nur um das auch nochmal zu erwähnen. Fürs Kicker-Manager-Spiel. Aber ja, mal Spaß beiseite bei dem Spiel. Ich hatte tatsächlich einen Gedanken und ihr könnt jetzt gerne laut lachen oder mich für total doof erklären, aber wenn ich den SV Darmstadt so Woche für Woche, nicht immer 90 Minuten, aber immer phasenweise die Spiele aussehe, kommt mir immer Tasmania Berlin in den Kopf, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie die Mannschaft tatsächlich auch von der Qualität, von der Art und Weise, die Spielweise. Es ist sehr viel Stückwerk auch im Weg nach vorne, würdet ihr mir beide recht geben, wahrscheinlich in den ersten 5 Spielen jetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das macht es dann natürlich in der Bundesliga sehr, sehr schwer. Zumal du dann auch in der Mannschaft, ohne dass das wirklich abwertend oder böse gemeint ist, aber du hast halt kaum individuelle Qualität, bist gar keine in dieser Mannschaft. Und tatsächlich, ja, gingst du oder bist du sogar noch glücklich in Führung gegangen durch ein Eigentor von Sagadou. War aber meines Erachtens auch die einzige wirkliche Szene in der Offensive, die Darmstädter ja am Freitagabend hatten. Und der Rest war dann total cool und kontrolliert vom VfB runtergespielt. Und dann hast du im Moment jemanden, der kann tun und lassen, was er will. Und der Ball zappelt im Netz. Und das ist natürlich im Moment ja das Faustpfand. Das ist der Unterschiedsspieler auch jetzt am Freitagabend gewesen. Es hat alles Hand und Fuß, wenn er sogar noch anfängt, die Tore jetzt vorzubereiten. Wie beim Ausgleich von Milot. Ja, also es gab keinen Zweifel, dass dieser Sieg mehr als nur verdient war. Und das Schöne ist, wenn man den Stuttgarter Jungs im Moment beim Fußballspiel zuschaut, ist es sehr, sehr unterhaltsam, attraktiv. Es ist ein toller Fußball, offensiv ausgerichtet, Ballkontrolle. Technisch, vor allem auch im letzten Drittel im Moment, ziemlich stark beeindruckend. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer beide Daumen nach oben.
Ja, auch nach dem Rückstand, frühen Rückstand, auch nicht unterkriegen lassen, weiter munter nach vorne gespielt, ne? Auch dann schnell zum Ausgleich gekommen, was dann wahrscheinlich auch weiterhin ja, für breite Schultern gesorgt hat. Und ja, mit 12 Punkten nach 5 Spieltagen, ja, gar nicht mal so verkehrt. Letzten beiden Jahre jeweils 33 Punkte geholt. Ja, fehlen zwar noch ein paar, aber sind die Schwaben auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja.
Sören, bist du schon ausgestiegen?
Ja, nach der Lobeshymne konnte ich ja jetzt irgendwie
Wir müssen doch
gar
noch
nicht.
über Bochum sprechen.
Oha. Nee, da konnte ich ja jetzt nichts mehr draufsetzen. Also ich gehe da voll mit. Also das war ein mehr als souveräner Sieg. Auch die Art und Weise, wie der VfB im Moment auftritt, ja, das macht schon Spaß. Und klar, sie sind das, was sie im Moment halt eben auch da oben in der Tabelle stehen lässt, ist die brutale Effektivität. Wenn ich mich an die Vorjahre erinnere, da haben sie viele Chancen verballert. Und jetzt sind sie effektiv. Klar, Guirassy, super. Aber ich glaube auch, dass das Mittelfeld, vielleicht so ein Transfer Angelo Stiller, gar nicht so der laute Transfer gewesen, aber im Moment sehr, sehr wichtig, auch im zentralen Mittelfeld. Also die machen es ja einfach sehr gut. Sammeln die Punkte auch gegen ja vermeintlich direkte Konkurrenten. Das sieht sehr gut aus.
Ja. Den Kader hatten wir ja letzte Woche auch mal angesprochen. Ich habe mir das auch nochmal genauer angeguckt. Ja, wegen bezüglich des Afrika-Cups ja ab Januar, wo wahrscheinlich Guirassy 4 Spiele circa fehlen wird. Da hast du einen Wunder von Leveling als Backup und die Gegner wären dann mit Gladbach, Bochum und Leipzig, ja, und vielleicht dann Darmstadt auf jeden Fall auch Gegner, wo du dann wahrscheinlich auch noch mit dem Kader zumindest ein paar Punkte holen könntest. Ne?
Ist
Mittelfeld
Silas
sehe
denn
ich
auch beim Afrika Cup?
auch. Sind beide raus.
Ich finde natürlich, das, was den VfB im Moment, habe ich ja letzte Woche auch schon mal erzählt, ein Stück weit trägt, ist natürlich die die drei Jungs vorne in der vordersten Front mit der Guirassy, Führig und Silas. Das ist so schon sehr, sehr stark. Also das könnte richtig wehtun.
Ja, und da ist halt, glaube ich, das einzige Problem, dass im Mittelfeld halt nicht so jetzt die Breite ist, wie vielleicht im Verhältnis zu vorne. Ne? Da hast du nur Young, Haraguchi und dann halt viele junge Spieler, aber gut, die müssen dann halt auch ins kalte Wasser geworfen werden. Und dann, ja, vielleicht hat man da mal einen Glücksgriff bei, ne? Eckloff, Ulrich. Muss man dann mal abwarten. Aber so ist der VfB, denke ich, auf einem sehr guten Weg
Ich meine,
dieses Jahr.
was man ja schon auch sagen muss, tut mir leid, Tobi, dass ich dich eben unterbrochen habe, aber wenn du den VfB nimmst, nach 5 Spieltagen mit 12 Punkten, und wenn du guckst, wie groß auch jetzt am Wochenende wieder, wir werden ja gleich über die anderen Mannschaften sprechen, die da unten drin stehen, aber du hast halt nun mal, und das ist Fakt, und einfache Mathematik, mittlerweile halt schon mal ein Polster von 11 Punkten. Und das ist ein Haufen Zeug, würde ich behaupten, für die Mannschaft, die sonst wahrscheinlich wie in den Vorjahren eher ja, gegen den Abstieg gekämpft hätte. Also das ist ein absolutes Faustpfand, was die jetzt in der Tasche haben. Und jetzt geht es darum, Schritt für Schritt wirklich auch dieses Momentum weiterhin zu nutzen. Und es werden auch noch die Gegner kommen. Muss dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen anders aussieht. Trotzdem sollte man den Moment zum einen natürlich genießen und zum anderen aber auch nicht den Fehler machen, um jetzt in eine Euphorie zu verfallen und zu glauben, jetzt geht alles von selbst.
Nee, richtig. Und vor der Länderspielpause am kommenden Spieltag hast du natürlich die Chance, dann auf einen dieser Gegner, die unten drin stehen, ja, deinen Vorsprung dann schon auf 14 Punkte zu vergrößern, denn da gastierst du in Köln. Ja, und da ist ja momentan ja auch nicht alles so gut momentan. Ja, ähnlich nicht so gut sind, verlief das Wochenende für die Bochumer zur Wiesnzeit bei den Bayern.
Ach, so
Und
früh
dann,
sprechen wir jetzt schon darüber.
ja, dann hat der Sören das hinter sich, hör mal, Fabi. Ja,
Ja.
Sören, über sich ergehen lassen, oder?
Ja, was soll ich großartig sagen? Auf der einen Seite, also ein bisschen zweigeteilt, auf der einen Seite vorm Spiel, ja, war ich auch ein bisschen stolz auf Thomas Letsch, dass er mit dem Ziel herangegangen ist, eben auch zu versuchen, aktiv und mutig Fußball zu spielen. Ja, nicht sich unbedingt auf die Bayern einzustellen und sich nur hinten reinzustellen. Ja, im Prinzip eine Viertelstunde war das dann Thema dann auch gegessen. Muss einfach sagen, dass das ja, 3, 4, 5, 6 Klassenunterschied war. Der VfL hat ja zu keinem Zeitpunkt eigentlich irgendwie dagegenhalten können. Muss auch sagen, dass das natürlich dann auch der Nachteil war. Thomas Letsch wollte ja auch wieder Mann gegen Mann verteidigen. Kannst du gegen viele Mannschaften sicherlich in der Bundesliga machen. Gegen Bayern wird schwierig. Ja, und dann, ich sage mal, spätestens nach dem 3-0, nach einer halben Stunde, hättest du in dem Sinne eigentlich auch schon dich hinten reinstellen müssen und versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Das ist nicht passiert. Man hat sich wirklich auch ein Stück weit dann aufgegeben, glaube ich. Und das ist dann auch zumindest klar, ist ein Spiel für den VfL, alles gut, aber ich glaube, in Gesamtbetrachtung muss man auch sagen, nicht unbedingt förderlich dann für die Werbung der Bundesliga, wenn du dann so ein Spiel siehst und dann sagst 7-0. Klar, jetzt kann man unterm Strich sagen, letzte Saison haben wir auch 7-0 in München verloren und sind nicht abgestiegen, aber ich glaube, das darf man nicht, das darf man nur ironisch meinen, denn das sind eigentlich Auftritte, die, ja, die darfst du dir nicht leisten. Auch gegen Bayern München nicht, auch gegen, ja, die vermeintlich beste Mannschaft Deutschlands musst du anders auftreten. Vor dem Spiel habe ich mir auch schon gedacht, dass vielleicht die ein oder andere Möglichkeit besteht, die Bayern zu ärgern, aber das war nichts. Schnell abhaken, und nicht weiter drüber sprechen.
Fabi, möchtest du noch weiter drüber sprechen?
Doch, ich möchte noch kurz weiter drüber sprechen, aber auch nicht in Euphorie verfallen, trotz alledem, was man sagen muss. Ich glaube, das ganze Spiel, es ging eigentlich nach 45, 50 Sekunden, als Choupo-Moting ja schon die erste große Chance hatte, hat man ja eigentlich auch schon ja, zumindest erahnen können, in welche Richtung es gehen könnte an dem Samstag Nachmittag, was dann für mich tatsächlich seit langer, langer Zeit wirklich mal wieder ein Bayern-Spiel war, wo man wirklich über 90 Minuten versucht hat, Druck hochzuhalten, das Tempo hochzuhalten, auch nach einem 2 zu 0 oder 3 zu 0 nach wie vor immer noch ins Gegenpressing zu gehen, die Schnelligkeit auszuspielen. Und im Moment sieht es danach aus, oder das ist zumindest meine große Hoffnung, dass sich ja nach und nach jeder Einzelne wirklich auch auf ein absolutes Top-Niveau bringt. Man darf ein 7-0 bei Bayern München auch nicht immer abwerten. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil das tut man dann immer mal einfach so ab. Ich glaube aber, die Entwicklung mit dem schwierigen Spiel jetzt unter der Woche oder mit dem wilden Spiel unter der Woche, jetzt ein 7-0, jetzt hast du Preußen Münster am Dienstag. Und jetzt geht es einfach darum, ja, nach und nach wirklich in Topform zu kommen, sodass du dann letztendlich auch bis Weihnachten ja ein Stück weit eben deine Ziele ja mindestens verfolgst, aber im Gegenzug vielleicht sogar dann eben auch souverän durch die Gruppenphase der Champions League in den Pokal oder im Pokal auch weiterkommen und eben auch in der Bundesliga zu zeigen, dass du die Nummer eins bist. Die Automatismen, glaube ich, jetzt am Samstag ja, waren auch schon wieder besser als noch vor einer Woche mit Harry Kane vor allem in der Offensive. Und von daher glaube ich, ist es auf jeden Fall ja, wert zu sagen, dass es von den Bayern ein richtiger oder sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung war. Klar, wird sich natürlich jetzt dann nächste Woche auch mehr oder weniger zeigen, wie weit du wirklich bist, weil ich glaube, da sehen wir ein sehr, sehr interessantes Fußballspiel.
Ja, können wir ja darauf schon eingehen, wird wahrscheinlich dann definitiv unser Topspiel dann werden, ne? Wenn die Bayern dann in Leipzig gastieren werden. War für Thomas Tuchel bot sich dann auch die Chance, bei dem Spiel auch mal ein bisschen durchzuwechseln zum Spiel unter der Woche. Matthias Delicht kam dann auch mal wieder endlich zum Einsatz. Masraoui auf rechts gespielt. Dann noch Conny Leimer konnte mal im Mittelfeld auflaufen neben Joshua Kimmich. Also ich glaube, alle einigermaßen bei Laune gehalten. Ne? Schupo hat auch gespielt von Anfang an. Ja,
Franz.
Kader.
Franz auch hat auch gespielt.
Genau.
Zumindest eine halbe Stunde. Auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Aber klar, wenn du in so ein Spiel reinkommst, dann geht vieles, glaube ich, viel, viel einfacher, als wenn es ein anderes Spiel wäre gewesen wäre, in dem es durchaus enger zu hätte gehen können. Aber wie gesagt, von daher
Mund
ein schöner
abputzen
Nachmittag.
Und weitermachen. So, dann unser Top-Spiel, was wir im Nachgang uns für entschieden hatten. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Ja, nach der deutlichen verdienten Niederlage in Paris unter der Woche, Fabi, Sören, jetzt am Wochenende auch mal wieder ein Spiel, wo man sagen kann, am Ende nimmst du die 3 Punkte mit, aber hochklassig war es wieder nicht, wie die letzten Wochen schon.
Darf ich Sören auch eine Frage stellen?
Mhm, klar.
Was hält oder hattest du von dem Auftritt in der Champions League vom BVB gehalten?
Ganz ehrlich, das war, glaube ich, nichts, worauf man wirklich aufbauen konnte. Ich glaube, PSG hatte alles im Griff, gab es da die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung. Aber ich glaube, dass du als Borussia Dortmund durchaus eine andere Leistung hättest abrufen müssen gegen PSG.
Also ich fand den Auftritt tatsächlich, mir tat es vor dem Fernseher wirklich weh, das Spiel zu sehen. Mit dem Wissen, dass da die Nummer 2 aus Deutschland bei Paris Saint-Germain antritt, gefühlt wie eine Schulmannschaft, ja, förmlich ja, Angst in den Beinen zu spüren. Teilweise dann Paris auch 80% Ballbesitz. Und das darf ja als Top-Mannschaft, als Borussia Dortmund auch nicht passieren. Klar, du kannst verlieren. Aber nicht auf die Art und Weise, ist glaube ich auch fair zu sagen, erst ins Spiel gekommen, als Paris dann irgendwann entschlossen hat, okay, ihr könnt jetzt auch mal den Ball haben und mal zeigen, was ihr könnt, die letzten 20, 25 Minuten. Davor war das wirklich, ja, schon auch eine Leistung, die ich so von der Borussia seit ganz langer Zeit eigentlich auch nicht mehr gesehen habe, international vor allem. Und dann sind wir jetzt beim Samstagnachmittag. Und ich würde gerne Sören den Vortritt lassen, bevor ich hier noch am Reden bin.
Vielen Dank. Ja, also im Gegensatz oder im Vergleich zum PSG-Spiel, glaube ich, war das jetzt am Wochenende ein ordentlicher Auftritt. Ich fand, über die 90 Minuten hat der BVB sehr, sehr viel gemacht. Also es war auch, zumindest aus meiner Wahrnehmung, die klar bessere Mannschaft, mehr Spielanteile gehabt. Ich glaube, der VfL Wolfsburg hatte über die 90 Minuten nur eine gute Chance durch Thiago Tomás, wo Kobel sehr gut gehalten hat, aber sonst war der BVB spielbestimmt. Ich muss auch sagen, dass Salihamidžić ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Finde ich persönlich, sogar Emre Can hat vergessen lassen. Ich würde dementsprechend sagen, dass der BVB mehr als verdient gewonnen hat. Viel Aufwand betrieben, 18-8 Torschüsse sagt, glaube ich, auch alles aus. VfL Wolfsburg, ja, war im Prinzip nur darauf bedacht, hinten die Null zu halten und ein paar Gegenstöße zu setzen. Damit, oder das hat der BVB eigentlich sehr, sehr gut weggenommen. Und von daher würde ich sagen, dass das absolut in Ordnung geht. Und im Vergleich zu den Vorwochen war das ein Auftritt vom BVB, wo ich sage, okay, das ist absolut das, was man auch vom BVB erwarten sollte.
Okay. Also ich kann jetzt nur so ein bisschen, ich habe jetzt auch nicht alles komplett gesehen, einige Ausschnitte, ein bisschen was gelesen. Also alles, was man so gelesen und gesehen hat, also mich hat es jetzt nicht unbedingt überzeugt. Klar, die Spielanteile gegen eine Mannschaft, die nur hinten drin steht, dass die hoch sind, ist, glaube ich, klar. Aber so komplett, dass sie sich wirklich da in Rausch gespielt haben oder VfL da, das waren auch alles keine hochprozentigen Chancen, die sie da hatten, fand ich jetzt zumindest. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Fabi, das Spiel allgemein.
Also, es gibt keine zwei Meinungen, dass der BVB da als verdienter Sieger vom Platz gegangen ist, was mich tatsächlich ein bisschen wundert, die Herangehensweise vom VfL Wolfsburg. Ich meine, gut, das war jetzt an den ersten vier Spieltagen auch nicht so, dass sie die Sterne vom Himmel gespielt haben, aber es war größtenteils erfolgreich. Irgendwoher müssen ja die 9 Punkte sind es, glaube ich, oder so?
Ja.
Die Wolfsburger haben. Ja, irgendwoher müssen sie ja kommen. Es waren dann meistens immer knappe Dinge, wo ich mich eigentlich auch schon immer gewundert habe. Also wirklich attraktiv, offensiv ist es nicht. Es ist eher kontrolliert offensiv. Und für mich kam es ein Stück weit so rüber in den Phasen, die ich dann aus dem Spiel dann eben noch schauen konnte im Nachgang. Ja, das ist schon fast vom Eindruck her so war, dass man froh gewesen wäre, wenn man die Null gehalten hätte und den Punkt mit nach Hause genommen hätte. Nach vorne ein, zwei, ja, Halbchancen oder zumindest zum Abschluss gekommen. Und ansonsten war da einfach nichts. Und das ist ein mutloser Auftritt des VfL. Und auf der anderen Seite war es natürlich ja, aus Dortmunder Sicht die harte Nuss, die du irgendwann knacken musst. Mit viel Geduld. Aber ich glaube auch, wenn man das Spiel wirklich neutral, nüchtern bewertet, vor allem aus Dortmunder Sicht, da fehlen auf jeden Fall nochmal ein, zwei, drei Schritte, die gegangen werden müssen, um wirklich dann auch tatsächlich auch vom Spielerischen, vom Ansatz, von der Power, die sie eigentlich auch im Kader haben, die Schnelligkeit, dass man da eben auch noch mehr ja, wie sagt man da, Erfolg draus schlägt oder mehr Effizienz auch Zeit am Ende. Und das hatten wir letzte Woche auch schon. Es ist wurscht, wie du im Moment die 3 Punkte holst. Du musst gucken, dass du vorne dran bleibst. Je nachdem, nächste Woche nehmen sich die beiden Mannschaften mit den Leverkusenern, wenn man die auch noch dazu zählt, die Punkte gegenseitig ab. Und dann bist du ganz vorne mit dabei. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so eine ja, Rangfolge im Kopf habe, dann ist der BVB da tatsächlich ja, eher hinter den drei Mannschaften. Leipzig, Bayern, Leverkusen, um es auszusprechen.
Gut, und nächste Woche gastiert der BVB ja dann bei der Mannschaft, die momentan ähnlich wie der VfB Stuttgart ein bisschen überraschend ziemlich weit oben in der Tabelle steht. 4. Sieg in Serie, TSG Hoffenheim, gewinnt bei Union Berlin. An der alten Försterei. Er ist die 4. Mannschaft in den letzten 53 Spielen, die da gepunktet hat. Ja, und ausschlaggebend für die TSG an dem Wochenende war da, glaube ich, die sehr starke Defensive, die Unioner da ja, kaum eine Chance gehabt, wirklich.
Was? Widerspreche ich dir jetzt schon.
Was denn?
Sören, willst du anfangen? Sollen wir es gemeinsam machen?
Wir können es gerne gemeinsam machen, aber ich glaube, dass
bei die drei. TSG.
Und los.
Oliver Baumann, sage ich dir nur. Nein, ich glaube, erste Halbzeit, da hat Union Berlin das Spiel verloren. Da war die TSG sehr, sehr effektiv. Zweite Halbzeit hat Union viel investiert. Also da war schon zu sehen, dass sie auf den Ausgleich oder beziehungsweise die zwei Tore aufholen wollten. Olli Baumann hat da einige gute Paraden gehabt. Also das Spiel hätte dann auch in der zweiten Halbzeit unentschieden ausgehen können. Aber für mich war es eher die erste Halbzeit, die den Unionern da so ein bisschen ja das Genick gebrochen haben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast es gerade eben in deiner Einleitung angesprochen, die erst vierte Mannschaft. Ich würde behaupten, diese Saison kommen noch ein paar mehr Mannschaften dazu, die es schaffen könnten. Wenn der Trend so beibehalten wird bei den Unionen, ja, da eben auch als siegreiche Mannschaft in der alten Försterei vom Platz zu gehen. Es war kein gutes Fußballspiel, überhaupt nicht, fand ich. Ich glaube auch, dass den Hoffenheimern eine maximal durchschnittliche Leistung gereicht hat, um da die drei Punkte mitzunehmen. Und bei den Unionen, was mir überhaupt nicht gefällt, und ich glaube, das wird die spannende Frage sein, eigentlich die nächsten Wochen. Man ist tatsächlich, finde ich, würde mich auch gerne eure Meinung dazu interessieren, diesen Sommer ja aufgrund der Champions League-Qualifikation von seinem eigentlichen sehr, sehr erfolgreichen Weg ein bisschen abgerückt, indem man ja durchaus auch Spieler verpflichtet hat, die einen gewissen Namen mit sich bringen. Du hast Kevin Volland, Bonucci, nur um die zweimal zu nennen. Du hast dich dann in der Premier League auch noch bedient. Und es scheint mir so, dass ja der Unterschied oder die Abweichung von den eigentlichen Transfers, die sie zuvor in den Jahren immer gemacht haben, ihnen im Moment ja ein Stück weit vor die Füße fällt und eben nicht so gut funktionieren wie in den Vorjahren. Dann hast du noch ja ein Stück weit nach all den Jahren in der Bundesliga jetzt auch die Gegner, die sich dann vielleicht auch mehr auf dich einstellen. Und diese Umstellung des Spielstils von Urs Fischer mit ja schon auch ein bisschen mehr Mut nach vorne, vielleicht dann auch mal ein bisschen Fußball spielen, scheint mir so, dass es im Moment dieser Plan bei den Unionern einfach nicht aufgehen würde, ein Stück weit. Das sieht man auch an den Ergebnissen. Und klar, und dann hast du noch die Doppelbelastung mit dazu. Und ich meine, sagt man ja auch immer wieder, wenn du unter der Woche einmal im Bernabeu auflaufen darfst und spielst dann am Wochenende, drei Tage später sozusagen, gegen die TSG Hoffenheim, dass es nicht immer einfach ist, ja, bestätigt sich hier wohl. Aber wie gesagt, die Unioner machen für mich im Moment überhaupt keinen guten Eindruck. Und tatsächlich auch die Transfers, die eigentlich ja, die Routine oder die Erfahrung mit reinbringen sollen, die funktionieren im Moment gar nicht. Sie Kevin Volland mit seinem Aussetzer in seinem ersten Bundesligaspiel. Bonucci, glaube ich, jetzt auch am Wochenende einer der schwächsten Unioner, auch wenn man ja, ihn jetzt nicht explizit rauspicken muss, aber das ist einfach im Moment nicht gut, oder?
Ich gebe dir größtenteils recht, aber in den letzten Spielen auch wirklich oft auch Pech bei den Abschlüssen gab. Ne? Ich meine, den Aufwand, den sie betrieben haben, die Schüsse, die sie in den letzten Wochen abgeliefert haben, aufs Tor der jeweiligen Gegner, ist wahrscheinlich so gewesen, dass die letzten Jahre da oft immer auch sofort der erste Schuss saß, ne? Oder der zweite dann halt. Dieses Jahr halt auch gerade vorne in der Effektivität ein bisschen schwach auf der Brust, oder?
Ja, ich glaube, dass das eigentlich eine Frage der Zeit ist. Ich glaube, dass es in dem Prozess, in dem Union Berlin im Moment ist, vielleicht dann auch den Sprung zu schaffen von einer Mannschaft, die ja dann auch ein durchschnittlicher Bundesligist war und hin jetzt vielleicht zu einem Bundesligisten, der immer international spielen will. Das gehört dazu, dass es auch mal nicht läuft. Der Aufwand, den sie betrieben haben, jetzt in der zweiten Halbzeit, aber ich fand auch gegen Real, da konnte man erwarten, dass sie sich hinten reinstellen und um jeden Ball kämpfen. Das ist in Ordnung. Das ist halt jetzt eine Phase, in der die Tore nicht fallen. Zweite Halbzeit waren die Chancen da gegen Hoffenheim. Aber ich glaube, das ist völlig normal in der Phase, in der Union Berlin ist, hin eben zu einer Mannschaft, die jetzt eben auch Fußball spielen will, dass es auch Rückschläge gibt.
Also, dann gibt es zwei Sachen von meiner Seite aus zu sagen. Also erstmal, wenn man auf das Spiel gegen Real Madrid geht, Sorry to say, aber das hat nichts mit Kämpfen zu tun, sondern das war tatsächlich für mich ein Stück weit einfach schrecklich mit
Mauern.
anzusehen. Weil es einfach nur eine Frage der Zeit war, bis Real Madrid das erste Tor schießt. Klar, dass wenn das Tor so spät fällt, ist es natürlich ärgerlich. Aber jeder, der da von einem Kampf oder wie auch immer spricht, nee, das war einfach schlecht gegen gut. Gut hatte sehr, sehr viel Pech. Schlecht hat kaum für Entlastung sorgen können und es war einfach irgendwann dann eine Frage der Zeit und das war das Spiel gegen Real Madrid und dann Faktor Zeit. Naja, du spielst Champions League, du bist eine der Mannschaften, die letztes Jahr unter die ersten vier gekommen ist. Dann frage ich mich, erstens hast du als Top-Mannschaft, die auch dieses Jahr oder diese Saison wieder in den internationalen Wettbewerb einziehen will, hast du die Zeit? Nein. Weil du hast dieses Jahr genau den Faktor, den es vielleicht die letzten beiden Jahre nicht gab. Du hast nämlich die Top-Teams, die entsprechend performen. Du hast die Leipziger, du hast die Leverkusener, klar, du hast die Bayern. Ja, und wenn du dafür eine Überraschung sorgen willst und unter die ersten vier, fünf oder sechs kommen willst, dann musst du auf Strecke punkten. Und im Moment, und das ist mein Eindruck nach 5 Spieltagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sören, aber die Top-Mannschaften performen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder eine Überraschungsmannschaft gibt, die unter die ersten vier reinrutscht, ist nach den ersten 5 Tagen bei mir gleich null, um ehrlich zu
Ja.
sein. Und dann wird es tatsächlich auch schwer. Und dann musst du gucken, weil du jetzt im Sommer dir natürlich auch einen Kader zusammen gebastelt hast mit Gosens, mit Volland, mit Bonucci und wie die alle heißen. Der ist teurer als wahrscheinlich die letzten Jahre. Und dann wird es tatsächlich dann zur nächsten Saison hin ziemlich interessant werden, wie die Unioner damit umgehen. Und ich finde, den Faktor Zeit, den darf man den Unionern jetzt dieses Jahr nicht geben, wenn du dich wirklich etablieren willst unter den ersten 5, 6.
Ja, aber ich weiß nicht, es sind ja immer noch so Phasen. Ich meine, wir wissen alle, wo Union jetzt erst im vierten Jahr jetzt, wo sie herkommen und so. Ob wir da jetzt, ich glaube, im Hintergrund weiß man das alles schon ganz gut einzuordnen immer noch. Und wenn es jetzt eine Saison wird, die im Mittelfeld endet, vielleicht hat man das im Vorhinein auch schon mit einkalkuliert, oder meinst du nicht?
Nein, das kannst du gar nicht mit einkalkulieren, weil dann machst du keine Transfers mit Robin Gosens, Bonucci. Ich brauche die ja jetzt nicht 12-mal aufzählen. Aber es plant keiner bei Union mit einem Übergangsjahr und dass du happy oder dass bei Union jemand happy ist, wenn die diese Saison nur Zehnter werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür hast du die letzten Jahre zu viel aufgebaut. Und die Frage ist dann halt einfach nur, war das der richtige Weg, der im Sommer gegangen worden ist? Ich meine, die Unioner sind es gewohnt, dass man ihnen auf die Schulter klopft und Beifall klatscht für dieses Märchen. Und eigentlich müsstest du mir jetzt zur Seite springen, Sören, wenn du sagst, das Märchen ist schon lang vorbei.
Ja.
Toussaint, wie die alle heißen. Ich meine, finde ich tatsächlich ja, ziemlich spannend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, ja, sieht es für mich im Moment danach aus, als würden sie ein bisschen auf die Nase fallen.
Ja. Schauen wir mal. Nächste Woche in
Du bist schon
Heidenheim
wieder der
Heimspiel.
Kaiser. Der sagt auch immer, schauen wir mal.
Ja, so, ich glaube, die, ja.
Du musst jetzt eine andere Phrase beim nächsten Mal verwenden.
Ja, okay, alles klar. Ja, was
Sowas
sagen wir?
wie Keep Fighting, Union.
Nein, also, ich glaube, Union wird für die nächsten Wochen auf jeden Fall auch weiterhin spannend sein zu beobachten und
Wen haben die denn nächste Woche, Tobi?
in Heidenheim.
Na,
Auch ziemlich
siehst du.
undankbar jetzt. Ja. Ja, wir schauen einfach mal. Aber Fabi, lass doch mit einer Mannschaft weitermachen, die momentan auch ohne große Schnörkel ihre Punkte holt. An diesem Wochenende war es ein hart umkämpfter Auswärtssieg, 1-0 in Gladbach. Am Ende stehen auch wieder die 3 Punkte. Und ja, das nicht nur mit Spielfreude geht, sondern auch mit viel Kampf und ja, dann auch mit Timo Werner als Einwechselspieler und dem Siegtreffer, den er erzielte. Und so können die Leipziger dann kommende Woche ins Spitzenspiel gehen, ne? Ungeschlagen bisher eine Niederlage in Gladbach. Gut gespielt, soweit. Viel Ballbesitz gehabt. Borussia stark dagegen gehalten. Aber unterm Strich auch zu wenig gewesen wieder, wie letzte Wochen bereits. Viel Aufwand betrieben, viel Leidenschaft auf den Platz gelassen, wie gegen die Bayern in der ersten Hälfte schon. Aber ja, individuelle Klasse schlägt dann letztendlich ja, Kampf und Leidenschaft, würde ich sagen.
Also ich mache es kurz von meiner Seite, weil ich kann immer mit, wenn du in so einer Situation wie die Gladbacher stehst, kann ja einfach absolut nichts damit anfangen, wenn man nach einem Spiel sagt, wir haben gekämpft und das hat nicht gereicht. In so einer Situation muss einfach viel, viel mehr kommen und das ist mir dann auch einfach zu wenig, auch wenn es vielleicht einer der Auftritte war, die jetzt besser waren diese Saison, zähle ich wahrscheinlich in etwa so von der Art und Weise wie gegen die Bayern und die Leipziger in dem Sinne hatten nicht ihren besten Tag und konnten das Spiel durch Timo Werner entscheiden. Und viel gibt es da von meiner Seite aus auch, glaube ich, nicht mehr zu sagen, weil es kein bahnbrechendes oder vom Hocker reißendes Fußballspiel war. Und für die Gladbacher tatsächlich bin ich gespannt, in welche Richtung das weitergeht, weil lange kannst du diesen. Ja, wie sagt man da, diese Art und Weise, die die Gladbacher Woche für Woche letztendlich da auf den Platz bringen, wird es wahrscheinlich irgendwann schwierig für Sojane, immer wieder die gleichen Argumente aufzubringen, dann wird es irgendwann unglaubwürdig und ich bin gespannt, wie sie sich da unten rauskämpfen. Sören, du darfst die lange Version machen.
Die lange Version ist, glaube ich, dass Gladbach in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut gemacht hat, eigentlich auch gut wegverteidigt hat. Wobei man auch sagen muss, Leipzig, da sah man schon, dass sie unter der Woche Fußball gespielt haben. Also die waren noch nicht so wirklich da in der ersten Halbzeit. Da hat Gladbach eigentlich auch schon die Chancen gehabt, schnell umzuschalten, vielleicht sich auch zu belohnen. Aber ich gebe dir recht, in der zweiten Halbzeit, ja, weil Leipzig die bessere Mannschaft hat, das Ruder übernommen. Klar, dann ist die Geschichte, dass Timo Werner dann eingewechselt wird und trifft. Unterm Strich steht ein souveräner Sieg für Leipzig. Und bei Gladbach, wenn man da auf die Tabelle guckt, zwei Punkte und dann eben die Auftritte noch im Kopf hat gegen Augsburg und Darmstadt. Boah, also ja, da ist, glaube ich, noch viel, viel Arbeit hat Simone da vor sich. Und die Situation, glaube ich, wird auch, ja klar, wenn du gegen Leipzig verlierst, ist die Kritik nicht so groß, aber ich glaube, dass man langsam auch dahin kommen muss, dass die Spiele gewinnen. Und das wird sicherlich jetzt auch in der nächsten Woche das Ziel sein von Simeone in Bochum, was auch nicht einfach ist, den ersten Dreier einzufahren. Also wenn es ganz blöd läuft, und als Bochum-Fan hofft man das natürlich, dann steht Gladbach nach sechs Spielen mit zwei Punkten da. Und das sind sicherlich nicht die Ansprüche, die Gladbach hat. Und im Endeffekt hätte man dann auch an Daniel Farke vielleicht festhalten sollen, denn so einen großen Unterschied zu seinem Fußball kann ich im Moment auch noch nicht erkennen.
Okay. Gut, dann haken wir das Spiel mal ganz schnell ab. Wie gesagt, die Leipziger dann nächste Woche die Bayern zu Gast zu Hause, im absoluten Topspiel dann. Und ja, dann kommen wir zur unerfreulichen Tabellenkonstellation im Keller. Vier Mannschaften da unten momentan drin. Ja, Köln, Bremen, Augsburg, Mainz. Womit wollen wir anfangen? Alles Mannschaften, ja, wo wir nicht wirklich damit gerechnet haben, dass sie ganz unten, ja, bei den Augsburgern vielleicht, aber dass sie ganz unten drin stehen. Ja, die letzten Wochen nicht so wirklich in Schwung gekommen und auch an diesem Wochenende gab es ja gerade für, wollen wir mit den Kölnern anfangen, Sören?
Ja, gerne. Ich glaube, das wiederholt sich im Moment Woche für Woche, ja, wie es bei Köln läuft. Erste Halbzeit, glaube ich, war es ein ordentlicher Auftritt vom FC. Da gibt es, glaube ich, nicht viel zu meckern. Gehen dann nach einer halben Stunde auch, zumindest aus meiner Sicht, verdiente Führung durch Davy Selke. Und dann gibt man das Spiel wieder irgendwie so ein bisschen aus der Hand. Auch da, wie auch in den letzten Wochen, also man kann den Kölnern im Prinzip nicht so wirklich viel vorwerfen. Der Aufwand war da, aber sie können im Moment ja keine Spiele gewinnen. Werder Bremen hatte jetzt auch nicht den Sahnetag erwischt und dann reichen halt trotzdem zwei Tore, um gegen Köln zu gewinnen. Es ist vielleicht auch eine bedrohliche Situation, wobei ich auch aufgrund der Leistung bei Köln immer noch sage, die werden auf Dauer nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber es ist im Moment Ja, die Tendenz geht nach unten. Ist auch die Frage, wie lange das Umfeld noch ruhig ist. Steffen Baumgart ist derjenige, der das alles sehr, sehr gut nach wie vor wegmoderieren kann, Kritik. Aber auch da wird es langsam Zeit, dass der Dreier eingefahren wird.
Können jetzt seit 6 Spielen sieglos. Sören hat es gerade angesprochen, Fabi, mal die These, oder ich habe es die Woche auch schon mal irgendwo anders gelesen, Steffen Baumgart, ähnlich ein Trainer wie Jürgen Klopp, der sich mit der Zeit irgendwann auch abgenutzt hat, oder meinst du, das ist noch zu früh?
Schwierig. Also ich habe gestern ein relativ langes Interview von ihm nach dem Spiel noch gesehen, wo er sehr reflektiert klang. Also in der Art und Weise auch, wie er die Niederlage jetzt analysiert hat. Die Frage ist, welche Alternativen hat der erste FC Köln? Und ich glaube, eigentlich darf man die Frage auch gar nicht stellen, beziehungsweise wenn man sie stellt, dann ist es jetzt noch viel zu früh. Zum Spiel ganz kurz. Am Ende glaube ich ein verdienter Sieg für die Bremer. Oder was heißt glaube ich? Am Ende war es ein verdienter Sieg für die Bremer. Die Kölner hätten mit ein bisschen Glück zum Ende noch den Ausgleich kassieren können. Wirklich lachen musste ich auch beim Torjubel von Selke. Das musste ich jetzt einfach loswerden, weil es gibt keinen Spieler, der glaube ich so ungeniert, egal was in seiner ganzen Historie, welche Trikots er getragen hat und sich trotzdem so zu freuen. Gut, das ist seine Art. Aber ja, ein Stück weiter glaube ich tatsächlich, ja, ganz, ganz schwierig für die Kölner war, glaube ich, der Ausgleich vor der Halbzeit durch Boré. Übrigens, ja, richtig toll herausgespielt, fand ich das 1-1. Ja, und das war, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt für die Kölner, die dann halt einfach auch in der zweiten Halbzeit klar zum Ende dann nochmal durch Standardsituationen oder eigentlich das ganze Spiel über, wenn gefährlich, dann nur durch Standardsituationen. Ich glaube, keins war es, der letztendlich zum Ende hin immer die Standards teilweise gefährlich in den Strafraum gebracht hat. Aber das war auch das einzige Mittel, was die Kölner dann auch noch hatten. Aus dem Spiel raus ging viel zu wenig. Ja, und irgendwie musst du jetzt versuchen, den Bock langsam umzustoßen.
Ja, mit dem 1:1 war wie so ein Weckruf für die Bremer, ne? Die ja
Ja.
nach dem 3:3 letzte Woche in Darmstadt da auch erstmal schwer hatten, ins Spiel zu kommen, aber danach lief es dann wieder einigermaßen. Ja, und beim FC bleibt wirklich die Offensive, glaube ich, das größte Problem momentan, ne? Viel Kampf, viel Leidenschaft konnte man die ganzen letzten Spiele nicht absprechen, aber halt, wenn du vorne die Tore nicht machst, ja,
Ja,
kriegst du sie hinten, ne?
ich weiß nicht, ob unbedingt nur an der Offensive festzumachen ist. Im Prinzip kannst du es relativ einfach runterbrechen und sagen, der Stürmer trifft ja. Ich glaube, dass sie einfach im Moment das Problem haben oder auch sehen, dass zum Beispiel ein Skiri, der letzte Saison, die letzten Jahre, der Spieler war in Köln, der das Spiel gelenkt hat, fehlt. Und du hast im Prinzip keinen, der diese Rolle übernehmen kann, der auch so ein Playmaker ist. So keins für mich. Eigentlich kein Sechser oder Achter. Waldschmidt eigentlich auch eher ein Spieler, der ja auf der 10 spielen kann. Also du hast im Prinzip keine Holding Six, so wie Thomas Tuchel sagen würde, ja, der das Spiel auch lenken kann. Und das fehlt den Kölnern einfach. Und vor dem Spiel hat das ja Steffen Baumgart auch gesagt, dass er nicht unbedingt alle Spieler bekommen hat, die er wollte. Aber er damit natürlich dann eben auch arbeiten muss mit dem, was da ist. Und das sieht man im Moment. Kölner können sich sehr, sehr wenig Chancen kreieren. Von daher würde ich eher sagen, dass dann das Problem ist, dass sie ja auch die Abgänge, die sie hatten, aktuell nicht so auffangen können.
Ja, wird die nächsten Wochen für die Kölner auf jeden Fall nicht einfacher werden. Dann kommt die Länderspielpause ja schon in 2 Wochen. Ja, und wenn du da dann nächste Woche auch schon verlierst, dann bin ich mal gespannt, wie es dann da weitergeht. So, und dann kommen wir noch zu zwei Mannschaften, die diese Saison noch komplett ohne Sieg dastanden. Es war das Duell der Sieglosen und am Ende gelang dem FCA ja wirklich ein Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Ein schmutziges 2:1 steht da am Ende zu buchen gegen die Mainzer und ja, zu Beginn sah es für die Mainzer noch ganz gut aus, gehen früh in Führung durch Ajorg. Danach wird ein 2:0 für die Mainzer noch durch VAR wieder aberkannt. Ja, und danach, wie aus dem Nichts, Demirovic Ausgleich. Ja, und dann auch noch der 2:1 kurz vor der Halbzeit nachgelegt. Ja, und in der zweiten Halbzeit schaffen es die Augsburger dann nach einer roten Karte eine halbe Stunde in Unterzahl gegen die Mainzer noch durchzuhalten und die ersten Dreier dann zu Hause zu behalten. Am Ende, glaube ich, Fabi, sollen was ein hart umkämpftes Spiel, kein schönes Bundesligaspiel, aber das konnte man, glaube ich, bei dem Spiel auch längst nicht erwarten.
Also meiner Meinung nach war es eigentlich eher ein schreckliches Fußballspiel. Und klar kann man vorher sagen, kann man nicht unbedingt erwarten, dass Fußball gespielt wird. Ich persönlich erwarte das eigentlich schon, weil wenn man auf beide Mannschaften schaut, gerade auch auf die Augsburger, die ja schon auch eine gute Bundesligamannschaft zusammengestellt haben, auch viele, viele Erfahrungen, auch Spieler, die ja, die Fußball spielen können, dass das dann immer so, so grausam teilweise anzusehen ist, ist auch schade. Also ich hätte auch an dem Wochenende gesagt, wenn da jetzt der HSV gegen Hertha spielen würde, ich glaube, das Spiel würde ich mir dann eher anschauen als, als Augsburg gegen Mainz. Ja, aber unterm Strich glaube ich, ist bei Mainz im Moment das Problem, du gehst 1-0 in Führung, dann kriegst du relativ ja, einfache Gegentore oder ein relativ einfaches 1-1 und dann brichst du irgendwie komplett ein. Und auch nach dem 2-1 muss man sagen, dann ja dann auch noch eine halbe Stunde in Überzahl, haben die Mainzer sich kaum Chancen rausgespielt. Also das muss man wirklich ansprechen, dass die letzten Wochen ja auch schon, dass irgendwas in dieser Mannschaft fehlt. Vielleicht wisst ihr, was fehlen könnte, aber ich habe da ein riesen Fragezeichen. Die sind nicht wiederzuerkennen im Vergleich zur Vorsaison, obwohl ja fast alle Spieler zumindest in der Offensive da geblieben sind. Also es ist ein riesen Fragezeichen, was aus der Mannschaft geworden ist. Und da sehe ich auch in den nächsten Wochen jetzt nicht unbedingt Besserung.
Oder ist es einfach nur so, dass Mainzer letztes Jahr, Fabi, mehr oder weniger einfach nur total überperformt haben?
Mir ging es gerade bei der Analyse so, wie wahrscheinlich ja jedem Fernseher, der das Spiel eingeschaltet hat, nämlich fast eingeschlafen. Weil ich finde es schon ja fast Zeitverschwendung, wenn wir über dieses Spiel reden. Weil es von vorne bis hinten tatsächlich halt einfach sehr überschaubar war vom Niveau. Trotz alledem, wenn man in das Spiel reingeht, klar, die Mainzer hätten eigentlich vermeintlich früh auch den Sack, glaube ich, dann in dem Sinne auch schon zugemacht gehabt mit dem 2-0, was aberkannt worden ist. Ziemlich enge Kiste. Ja, und die Augsburger kommen dann irgendwie zurück und ja, und am Ende, um es dann mal ja ganz naiv oder banal auszudrücken, selbst mit der roten Karte in Überzahl haben es die Mainzer dann halt einfach gar nicht hinbekommen, überhaupt wirklich gefährlich auch zu werden, geschweige denn die Überzahl auszuspielen. Und ja, das ist wahrscheinlich der beste Beweis, dass die Mainzer dieses Jahr wohl eine Truppe beisammen haben, die im Moment überhaupt nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Was mich tatsächlich extrem überrascht ist, dass sie eigentlich mit Bo Svensson einen Trainer haben, der ja dafür bekannt ist, eben solche Mannschaften auch auf die Spur zu bekommen. Das wird ein ganz, ganz hartes Jahr letztendlich für beide Mannschaften trotz alledem. Also ich meine, selbst für die Augsburger auch, die jetzt klar dann in Unterzahl den Sieg nach Hause gebracht haben. Aber auch alles, was man bis dahin sehen konnte, das wird verdammt schwierig, Punkte zu sammeln.
Am Ende haben sie ihre 3 Punkte zu Hause gehalten. Wird, glaube ich, auch diese Saison wieder ausschlaggebend sein, dass zu Hause ihre Punkte erholen und am Ende wahrscheinlich wieder irgendwie dann doch wieder über dem Strich stehen. Bo Svensson wird wahrscheinlich noch die nächsten Wochen ein bisschen Kredit haben. Ich meine, mit Heidel haben die Mainzer einen ziemlich erfahrenen Manager, der schon viele Situationen, gerade was Trainer und sowas angeht und schlechte Phasen angeht, mitgemacht hat. Wird aber wahrscheinlich nicht so schnell die Ruhe verlieren. Ja, jetzt nächste Woche ist ziemlich undankbar. Da hast du dann Leverkusen. Ja, und dann kommt die Länderspielpause und danach wird man dann sehen, was dann, wie es dann weitergeht. Dann hast du Gladbach und die Bayern ist natürlich dann auch nicht so optimal, dann, dass du da Punkte einkalkulieren kannst. Ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Jetzt bist du schon wieder der Kaiser.
Ja, das hat sich heute irgendwie so. Warten wir mal ab, wie es bei den Mainzern weitergeht. Und dann kommen wir zum Sonntag, Fabi. Und da macht eine Spitzenmannschaft weiterhin mehr als Spaß. Offensivfeuerwerk auch an diesem Sonntag wieder. Spielfreude pur. Und am Ende steht dann, nicht? Keine Spielfreude? Doch.
Ja, doch. Aber wie gesagt, das war ja jetzt tatsächlich auch ein Spiel gegen Heidenheim, wovon auszugehen war, dass sie sehr, sehr viel Ballbesitz haben, geduldig sein müssen. Auf jeden Fall jedes Tor, ausgenommen natürlich den Elfmeter, wirklich schön herausgespielt. Ich fand vor allem das 2-1, ich glaube Palacios war es letztendlich, der den ja, passend die Tiefe gespielt hat. Wirklich richtig, richtig schön. Aber das ist der Sieg, der darf von Leverkusener Seite aus als Muss angesehen werden. Und auch in der Höhe verdient war es dann auch am Ende des Tages, weil die ja, Heidenheimer tatsächlich kurz den Konter, den sie zum 1:1 letztendlich verwandeln konnten. Das war wirklich super gespielt. Also muss man echt sagen. Tatsächlich würde ich aber, oh, es gab ein, zwei Situationen bei dem Tor, also zum einen der Zweikampf gegen Hofmann. Ja, glaube ich, ein bisschen grenzwertig. Beim Abschluss stand dann, glaube ich, auch noch ein Heidenheimer. Letztendlich nicht hundertprozentig, aber irgendwo im Blickfeld ja, von Radetzky. Anyway, kommt, das gönnen wir ihnen, das eine Tor auswärts bei Leverkusen, aber das war von vorne bis hinten ein Pflichtsieg, der auch in der Höhe zu erwarten war.
Ja, absolut. Also da gehe ich mit. Spannend wäre es sicherlich gewesen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber wenn das 1:1 ein bisschen länger, ja, oder das ist länger 1:1 gestanden hätte, inwieweit da Leverkusen unruhig geworden wäre. Aber unterm Strich war das ein sehr, sehr souveräner Sieg. Ja, und ich glaube, man hat klar gesehen, also dass Leverkusen nicht die Kragenweiten ist von Heidenheim, ist auch klar. Ja, aber es war ein souveräner Sieg. Und
Tobi.
Tobi hat sich, glaube ich, verabschiedet. Ich weiß nicht, ob er
Ja.
schon Frühstück bekommen hat. Dann wollen wir auf Frankfurt gehen.
Ja,
War
kann ich
sicherlich
verstehen,
ein
oder? Kann ich verstehen, wenn wir jetzt
Ja.
zum Frankfurt-Spiel kommen und wir sagen gerade eben Augsburg gegen Mainz. Wollen wir es
Ähnlich.
in die gleiche Kategorie packen?
Sehr ähnlich, ja.
Also. Ich frage mich ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du hast da zwei Mannschaften, wie wollen wir sie nennen? So ein bisschen ja, schlummernde Hoffnung, dass beide
Fieber,
Mannschaften,
ja.
die ja wirklich die letzten Jahre auch phasenweise zumindest verdammt viel Spaß gemacht haben. Und diese Saison scheint es dann wirklich für beide Mannschaften irgendwo ein Stück weit, zumindest in der Bundesliga, ja, zu stocken und man kann sich's eigentlich kaum erklären.
Ja, ich weiß nicht, ob es bei Frankfurt im Moment noch daran liegt, dass sie die Neuzugänge noch nicht zu 100% integriert haben. Das größte Fragezeichen im Prinzip für mich ist Freiburg, ja, dass sie, weil dort haben sich die Abgänge so ein bisschen auch in Grenzen gehalten, aber sie kriegen es auch noch nicht so auf den Rasen und die letzten Wochen ja auch schon nicht. Und das sind im Moment so, ja, die zwei Mannschaften, die ja nicht unbedingt Spaß machen in der Bundesliga.
Ich tue mich aber auch schwer, das bei den Frankfurtern tatsächlich auch nur an den Abgängen festzumachen, beziehungsweise hauptsächlich natürlich an Kolo Muani. Klar, natürlich fehlt er irgendwo, wenn man sieht, was er letztes Jahr an Torbeteiligungen auch hat, aber die ganze Art und Weise, der Spielaufbau, die taktische Herangehensweise, die vor allem auch die Frankfurter, die ja wirklich für das Umschaltspiel auch ja, wirklich bewundert wurden, weil sie da eben auch diese Power und diesen Speed hatten. Auch das ist irgendwie so, ja, so ein bisschen Stiefmutter, mäßig, so pomadig teilweise auch, so ideenlos. Ich möchte die Frankfurter jetzt gar nicht so schlecht machen, tatsächlich, aber auch selbst wenn man auf das Torverhältnis guckt, 4:3, glaube ich, nach dem fünften Spieltag. Du trittst irgendwo auf der Stelle und man hat einfach auch das Gefühl, oder ich zumindest nicht, ich wüsste jetzt nicht, wann und warum da der Knoten platzen sollte, dass die Frankfurter wirklich wieder auch ein Stück weit mehr Spaß machen.
Ja, ich glaube, da ist der Vorteil, dass sie eben auch international spielen. Ich glaube, da kann nur die Lösung sein, viele Spiele machen, so schnell wie möglich finden. Ich finde, Skiri ist sehr bemüht, einer ja meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga, aber reißt das Spiel auch noch nicht so wirklich an sich. Nächste Woche Frankfurt in Wolfsburg, da bin ich auch drauf gespannt, und der Sportclub dann gegen Augsburg zu Hause Sonntag. Eigentlich zwei Spiele, wo man sagt, also Freiburg auf jeden Fall, das ist der Heimsieg Pflicht. Ja, und Frankfurt kann sich vielleicht gegen den VfL auch ein bisschen zurückziehen in die Defensive. Aber ja, so langsam wird es drauf ankommen, ja, auch mal Punkte zu sammeln.
Ja, klar, wobei man auch sagen muss, bei den Frankfurtern ja jetzt nochmal, es soll jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich die ganze Zeit nur auf die Frankfurter einhauen wollen oder draufhauen wollen, aber auch unter der Woche der Sieg gegen Aberdeen, boah, der war ja
Kein schöner Sieg.
maximal schwer erkämpft. Also, na gut, hoffen wir mal, zumindest international beide Mannschaften gibt es von mir den Daumen hoch, weil in Piräus. Vor allem dann, aber auch für die Frankfurter genauso. Ich meine, am Ende des Tages zählt immer nur der Sieg. Den haben beide Mannschaften geholt und das ist das, was mich dann persönlich immer freut für die deutschen Mannschaften, die international spielen.
Absolut. Ja, wollen wir mit dem Gewinner des Spieltags weitermachen oder wolltest du noch mal kurz in die zweite Liga schauen?
Oh ja, passieren. Wollen wir ganz kurz einmal drüber fliegen?
Ja.
Ich glaube, ziemlich interessant. Klar, ich habe es ja vor 2 Wochen schon mal angedeutet, ein Stück weit. Viele freuen sich jetzt, dass der Tobi wieder bei uns mit dabei ist. Sehe ich gerade. Bist du wieder da?
Ja, ich weiß nicht, was da los ist, keine Ahnung. Schlechte Verbindungen über einen großen Teich.
Ja.
Aber ich bin wieder da. Ich habe euch trotzdem zugehört.
Gut, wollte gerade sagen, warten natürlich darauf, dass der HSV wieder stolpert. Leider, so muss ich sagen, eigentlich ja, nach den ersten Spieltagen für mich eigentlich die Mannschaft, die am klarsten unterstrichen hat, welchen Auftrag sie in dieser Saison haben, leisten sich jetzt zwei solche Spiele. Ich kann nur hoffen, dass die Truppe schnellstmöglich den Turnaround wieder hinbekommt. Weil es für mich einfach nach wie vor so ist, dass der HSV vor allem auch dieses Jahr die Chance nutzen muss, weil wenn du dieses Jahr tatsächlich so wie die zweite Liga zusammengestellt ist, nicht aufsteigst, dann wird es mit Sicherheit nicht mehr einfacher, oder? Darf man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, geht auch mit. Das waren jetzt auch Niederlagen, womit man nicht unbedingt rechnen konnte. Ja, aber das zeigt ja wieder das übliche Mantra, die zweite Liga, alles ist möglich. Das größte Thema finde ich im Moment in der zweiten Liga ist eher Schalke 04. Ich weiß nicht, ob ihr das Topspiel am Samstagabend gesehen habt, St. Pauli gegen Schalke, beziehungsweise das Interview danach von Timo Baumgartl, wo er ja eigentlich seinen Trainer Thomas Reis komplett auseinandergenommen hat und ihn angezählt hat quasi. Das Land unter im Moment auf Schalke. Wenn man sieht, dass sie auf Platz 16 stehen, nur 7 Punkte nach 7 Spieltagen, ist das auch ein Beweis dafür, glaube ich, dass du als Bundesliga-Absteiger, ähnlich wie der HSV, nicht unbedingt davon ausgehen kannst, dass du bald wieder erstklassig spielst. Ja, ist auf jeden Fall eine Zweitligasaison, die richtig Spaß macht.
Ja, und ganz oben an der Tabellenspitze thront momentan Fortuna Düsseldorf, soweit ich weiß, richtig?
Ja, wobei das 1-1 gegen Hannover heute ja auch nicht in die Geschichtsbücher eingeht. Ja, aber sie machen es gut. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Und ob sie dann wirklich in die Bundesliga aufsteigen, ich glaube, das kannst du dann in den nächsten Wochen live dann auch weiter im Stadion verfolgen.
Ja,
Ja, wenn's.
Tobi, wie kann die Mannschaft, die wir jetzt live gesehen haben, du sogar zweimal, glaube ich, gegen Paderborn auch noch, oder?
Ja, da gab es ja die Niederlage zuletzt. Aber ja, wie
Ja,
so eine Mannschaft ganz oben stehen kann, du siehst ja, die anderen großen Top-Teams schlagen sich selbst, ne? Lassen da die Punkte liegen bei den Außenseitern. Und ja, gerade die großen Vereine, ihr habt sie beide gerade angesprochen, HSV, Schalke. Boah, wenn man das so von als Außenstehender betrachtet, da blutet einem schon ein bisschen das Herz, ne?
dafür gibt es tatsächlich aber auch einen Traditionsclub, der mir, und ich weiß gar nicht warum, ich glaube, das liegt tatsächlich als kleiner Junge, gab es früher diese Coca-Cola-Dosen mit den Bundesligisten. Könnt ihr euch erinnern,
Ja,
wo
selbstverständlich.
die man dann immer gesammelt hat? Und ich bin ja, wie vielleicht viele Zuhörer auch wissen, ja, im Allgäu groß geworden. Und natürlich durch die Familie dann zum FC Bayern hin, aber irgendwie hatte ich auch früher schon immer als Kind großen Spaß oder viel Freude daran, Kaiserslautern. auch bei den Großen als allererstes gesammelt zu haben. Und dazu kommt noch der Betzenberg, der für mich ja absolut, es gibt nicht mehr viele Stadien, die bei mir wirklich ganz groß auf der Bucketlist stehen. Aber tatsächlich ist es so ein bisschen, ja, schon auch so ein kleines Märchen, würde ich behaupten, wenn man überlegt, wo die Lauterer noch vor 3, 4 Jahren letztendlich standen, dass sie jetzt vielleicht wirklich auch so eine Saison spielen, wo sie zumindest lange oben dran bleiben können. Das wäre natürlich schon auch für die Bundesliga Kaiserslautern. Come on,
Also,
Jungs, da stimmt ihr mir zu, oder?
vor
Absolut.
allem mit der Aussage, also hast du dich auf jeden Fall dafür qualifiziert für die nächste Auswärtsfahrt mit Fortuna Düsseldorf nach Kaiserslautern, Hammer.
Na, nicht mit der Fortuna.
Da
Also,
bist du fest mit eingeplant dann.
nicht
Da
mit der
kommst du nicht mehr
Fortuna.
raus aus der, da kommst du nicht mehr raus, Hammer.
Das ist ja nicht das Gleiche, wenn man in ein Stadion fährt und dann seinen eigenen Verein nicht sehen kann. Also, das ist ja auch nochmal was
Ich
anderes.
habe ja eher rausgehört, dass du nur mal das Stadion erleben möchtest. Weil du da auch fährst, oder?
Bitte.
Ja, ich warte darauf, bis Lautern aufgestiegen ist, dann können wir mit dem VfL auch dorthin fahren.
Gut.
Das
Das
stimmt.
stimmt. So, dann runden wir die Folge ab. Beenden sie, würde ich vorschlagen. Frühstück steht gleich auf dem Tisch. Gewinner des Spieltages, Fabi. Wieder Guirassy oder?
Boah, nee, das wird Woche für Woche wird es echt immer schwerer und schwerer. Und wenn ich jetzt wirklich wollen würde, dass alle Zuschauer uns mit negativen Nachrichten überfluten, dann würde ich sagen, Timo Werner. Spaß beiseite, das war nicht ernst gemeint. Boah, Gewinner des Spieltags. Ja, dann ist es wieder der VfB bei mir, glaube ich, weil er einfach was bestätigen konnte im Spiel gegen Darmstadt. Mit einem, glaube ich, aus Stuttgarter Sicht perfekten Saisonstart nach 5 Spieltagen, weil gegen die Leipziger darfst du auch verlieren als VfB. Von daher der VfB.
Okay.
Für mich ist es Maximilian Bayer, traf im vierten Bundesligaspiel, traf ja, vierte Mal hintereinander, bester TSG-Torschütze, letzte Saison noch in der zweiten Liga auf meinem Zettel gewesen, jetzt zurück bei der TSG. Ja, richtig guter Kicker, einer für die Nationalmannschaft.
Kannst ja Naby
Nun.
Keita sagen. So, Tobi.
Ja, das Comeback des Wochenendes für 2 Minuten, Naby Keita zurück in der Bundesliga. Vielleicht haben wir die nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr Spaß dran als nur die 2 Minuten jetzt am Wochenende. Nein, komm, dann mache ich es ganz, ganz einfach. Ich nehme
Harry
einfach
Kane.
Harry Kane bei 7 Toren, an 3 Toren selbst, 3 Tore selbst geschossen, 2 Tore noch mit vorbereitet, 5 Scorerpunkte. Glaube ich auch nicht so verkehrt, die Leistung am Wochenende von Harry Kane. Denke ich mal. Somit sollten
Ja,
wir für heute, glaube ich, durch
war
sein.
okay. Ja,
Es war okay, oder?
kann
Ne, die
man machen.
Ballermänner, ich glaube, die Torjägerkanone dieses Jahr, die werden wir auch mal wieder mehr als 20 Tore sehen, ne? Als letztes Jahr nur 16. Also
Ja, das muss
Guirassy,
man sich
Hayes,
mal vor Augen halten, ne? Also tatsächlich steht Guirassy jetzt bei 10 Treffer letztes Jahr, 34 Spieltage, 16 Treffer und du bist
ja.
Torschützenkönig geworden. So wie die Jungs hier vorne. Und wie gesagt, das sind ja einige. Also du hast Boniface, Guirassy. Wobei, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, der dann halt auch richtig bitter wird, wenn du dann mal 4 Wochen im Zweifel beim Afrika Cup bist. Boah.
Ja,
Dann
da muss
hast du
sie
da
schon
auch.
Vorsprung rausgeschossen haben.
Ja gut, im Moment arbeitet er ja da dran, aber wie gesagt, es gibt ein paar Knipser bei uns in der Liga, tatsächlich, die das Potenzial haben, wirklich auch so 20, 25 Tore. Klar, und dann hast du natürlich auch noch Kane, der halt in der Mannschaft spielt, die irgendwo wahrscheinlich zwischen 80 und 100 Tore diese Saison schießen kann, was ja, denke ich, durchaus realistisch ist bei den Bayern. Ja, wird tatsächlich auf jeden Fall ganz interessant wäre.
Gut, dann hören wir uns nach Möglichkeit nächste Woche wieder an einem Montag, wenn das bei euch okay ist, da ich nämlich sonst Sonntag das nicht schaffen werde, da ich dann noch im Flieger sitzen werde. Und oder wir nehmen sogar den Dienstag, ist ja auch der Feiertag, also können wir ja gucken, wie wir zurechtkommen.
Ach, dann ist
und
schon Oktober.
Und dann ist auch schon wieder Länderspielpause nach dem Wochenende mal wieder. Von daher haben wir da eigentlich genug Zeit, uns einen Termin rauszusuchen.
Oh meine Güte, geht das alles schnell.
Plötzlich ist schon wieder Weihnachten.
Ja, so ist das.
So ist das. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Lasst es euch gut gehen. Startet gut in die Woche morgen.
Vielen Dank. Noch Zeit. Einen schönen Urlaub.
In ja, danke. Honolulu. Honolulu.
Genau.
Trinkt ein
genau.
Bier auf Hawaii für uns.
Werde ich machen.
Werde Wir ich gehen machen. Jetzt ins Bett, Sören, oder?
Ja, davon gehe ich auch aus.
Aber bevor der Sören das macht, muss er noch die Folge ganz schnell hochladen.
Die ist gleich direkt online, jawohl.
Perfekt. In diesem Sinne,
macht es gut macht und es gut. Allen Zuhörern guten Start in die neue Woche.
Bis Tschüss. Dann, Jungs.
Ciao. Ciao, Jungs. Ciao.